Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium-Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus vier Fachbereichen. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Dr. Markus Baumgartner mein Gast, der in einer Praxisgemeinschaft in München praktiziert. Der Facharzt für Allgemeinmedizin hat zusätzlich eine Ausbildung für Naturheilverfahren, Akupunktur, Chirotherapie, Osteopathie, Notfallmedizin und psychosomatische Grundversorgung. Von ihm möchte ich wissen, weshalb man heute noch einen Hausarzt braucht und was er mit der Aussage meint, der Körper ist ein Spießer. Lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir kennen uns seit sehr, sehr vielen Jahren.
Liebe Steffi, ich freue mich, hier zu sein.
Du bist Allgemeinarzt aus Überzeugung. Was macht aus deiner Sicht einen guten Hausarzt aus?
Die Frage des guten Hausarztes. Das muss natürlich jeder Patient für sich entscheiden. Ich muss kurz ausholen, gleich zu meiner Geschichte. Es war, als ich jung war, Student, sicher nicht mein Traum, Hausarzt zu werden. Ich wollte damals Chirurgie machen. Ich habe im Ausland gelebt, bin Notarzt gefahren, habe Wettkampfsport gemacht und bin immer an meine Grenzen gegangen und wollte Menschenleben retten, ganz platt. Ich hatte dann sehr, sehr viel gearbeitet, hatte zu viel Sport gemacht, hatte eine Sportverletzung, lag dann in einer Reha-Klinik. Und kam dort vor einem Wettkampf rein und ich lag aufgeschnitten am Rücken wie ein toter Fisch und kam zu den Therapeuten, meinte, in zwei Wochen ist mein nächster Wettkampf, und die haben mich in die Ecke gelegt und ich musste Beckenbodengymnastik wie eine Schwangere machen. Und ich habe sehr schmerzhaft Geduld und Demut gelernt und habe beschlossen, über mein Leben nachzudenken und auch über meinen Körper. Und wenn er wehtut, wenn er schmerzt, dass es vielleicht was zu bedeuten hat. Und somit hat sich auch die Philosophie, wie ich Medizin machen möchte, verändert. Ich brauche Chirurgie nicht mehr. Und ich bin chinesischer Medizin begegnet. Zu dem kommen wir später. Und ich hatte eben so eine bestimmte Vorstellung, wie ich Medizin ausüben will. Mir war auch klar, dass ich selbstständig sein möchte. Und war dann sofort klar, dass ich Allgemeinarzt werden möchte, was für mich früher fast ein Schimpfwort war. Aber ich wollte den Weg gehen und ich mache das nun mit großer Leidenschaft.
Was ich nur bestätigen kann.
Danke. Und was nun einen guten Hausarzt ausmacht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich bilde mir ein, dass ich meinen Patienten eine gute Mischung aus viel Erfahrung, aber auch viel Wissen gebe. Spannend finde ich noch, dass es dazwischen was gibt, wie wahrscheinlich auch in jedem Beruf, auch bei Rechtsanwälten. Es gibt Wissen, Erfahrung, aber auch ein Stück Bauchgefühl oder Intuition. Und ich habe gelernt über die Jahre, dass ich meiner Intuition ganz gut vertrauen kann. Ich bilde mir ein, dass ich ein ganz gutes Netzwerk von Fachärzten habe, wenn jemand ärgerkrank ist und einen Facharzt braucht. Aber ich bin für meine Patienten da. Also ich nehme mehr Zeit für die. Meine kranken Patienten haben meine Handynummer. Ich fordere die auch manchmal. Ich motiviere sie. Und wenn sie wollen, mit mir zu arbeiten, dann bin ich da. Das bedeutet für mich, ein guter Hausarzt zu sein.
Aber man muss sagen, man findet es heute eigentlich ganz selten.
Das kann ich nicht so beurteilen. Mein Glück ist natürlich, dass ich in der Privatpraxis bin. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit für meine Patienten. Für den Erstkontakt habe ich eine Stunde Zeit. Das ist ein gewisser Luxus. Ich will jetzt hier nicht über das Zwei-Klassen-Medizinsystem schimpfen. Ich habe auch lange in der zweitgrößten Kassenpraxis in München gearbeitet. Wir haben jeden Morgen 150 Patienten durchgeschleust und das funktioniert nicht, so Medizin zu machen. Wenn ich einen Diabetiker habe und ihm eine halbe Stunde erklären möchte eigentlich, wie das funktioniert, oder wenn ich einen Raucher habe, der schon seinen Schlaganfall überlebt hat, das Wichtigste ist, dass er Rauchen aufhört. Dazu muss ich ihn überzeugen. Und ich habe eben das Glück in meiner Praxis, dass ich sehr viel Zeit habe, meine Leute kennenzulernen und mit denen auch zu arbeiten. Und das Problem in der kassenärztlichen Medizin ist, dass sprechende Medizin nicht bezahlt wird. Das heißt, wenn du als Kassenarzt länger als 5 bis 10 Minuten mit dem Patienten sprichst, dann verliert er Geld. Der kriegt 30 Euro in 3 Monaten und das kann betriebswirtschaftlich kann man sich nicht leisten. Ist zwar ein guter Arzt, aber ein Arzt muss auch betriebswirt sein. Und ich hatte heute Morgen zum Beispiel eine ältere Witwe, die hohen Blutdruck hat und Schwindel. Und normalerweise, wenn ich 5 Minuten Zeit für die hätte, hätte ich sie wahrscheinlich zum Kardiologen weitergeschickt, zum Neurologen, zum Langzeit-EKG, zum Kernspinnen, um zu sehen, ob irgendwas ist. Aber ich habe eine Stunde mit ihr gesprochen und ihre Tochter ist krank und die andere Tochter lässt sich scheiden, ihr Mann ist verstorben. Und so haben wir erarbeitet, dass es ganz klar ist, warum sie Bluthochdruck hat und schlecht schläft. Und mit der arbeite ich jetzt ein bisschen, aber die braucht sicher keine Medikamente und ist an sich kerngesund. Aber dazu braucht es Zeit.
Du setzt auf ein Drei-Säulen-Modell als Behandlungsgrundlage. Welche Säulen sind das?
Also es ist so mein Bild. Also ich arbeite auch mit meinen Patienten gegenüber sehr viel mit Bildern. Ich bin zwar Schulmediziner und ich bin auch Notarzt, wenn es sein muss, aber man weiß, dass 50-70% der Patienten, die zum Hausarzt gehen, eigentlich psychosomatische Probleme haben. Das heißt, die haben keinen Knall, die sind nicht gestört, aber der Körper reagiert, weil du ein seelisches, psychisches Problem hast. Das kennt man, wenn man frisch verliebt ist, dann schläft man vielleicht schlecht vom ersten Date. Das sind normale Stressreaktionen. Wenn manche Patienten seit 10 Jahren eine Flasche Wein brauchen, um einzuschlafen, dann ist der Übergang zwischen normaler Stressreaktion zur psychosomatischen Erkrankung, der ist fließend, aber der ist da. Und ich versuche meinen Patienten zu erklären, dass der Grund ihres Kommens wahrscheinlich psychosomatische Natur ist, nachdem ich sie natürlich gründlich untersucht habe. Und ich versuche das Patienten so zu erklären, anhand meines Drei-Säulen-Modells. Tatsächlich klingt das wie so eine esoterische Verkaufsmasche, aber ich meine es ernst. Jeder Mensch, der mir gegenüber sitzt, besteht aus meiner Sicht aus Körper, Seele, Geist. Die meisten Patienten, die in meine Praxis kommen, sind hochintelligent, sie haben einen wahnsinnig hohen Anspruch, sind auch sehr reflektiert, denken über das Leben nach. Nur manchmal ist es wichtig zu hinterfragen, warum man in Beziehungen immer an die gleichen Grenzen kommt oder immer die gleichen Probleme mit den Chefs oder sich den falschen Job aussucht oder irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit einen einholen. Da macht es Sinn, kognitiv zu arbeiten, zu jemandem zu gehen, wie ich mal sage, die Hosen runterzulassen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist das eine. Das zweite ist das Körperliche. Das ist so mein Job als Arzt für Psychosomatik. Und ich mache auch sehr viel Osteopathie und Chirotherapie und Akupunktur. Aber dass man nicht Angst davor bekommt, wenn junge Studentinnen vor dem Examen anfangen, sich zu übergeben oder wenn ein Migräneanfall in der Stressreaktion kommt oder bei den Jungs, die sich überfordern, Hexenschuss bekommen, dass man nicht Angst haben muss, oh Gott, ich brauche jetzt unbedingt eine Kortisonspritze und einen Kernspin, sondern dass man das wahrnimmt, dass der Körper ein Zeichen gibt. Also im Grunde kann man über sich lächeln und merken, ich mache schon wieder was falsch, habe schon wieder Sodbrennen, ich habe schon wieder Migräne, ich habe es nicht kapiert, aber mein Körper ist intelligenter, als ich denke und gibt mir Zeichen. Und das Umgekehrte aber, so wie der Körper reagiert, wenn man Stress hat oder psychische Probleme, kann man über den Körper meiner Meinung nach auch auf die Psyche einwirken. Das weiß jeder, der gern Ski fährt. Also nach einer Skitour oder nach einem Tiefschneehang geht es einem gut. Nur man sollte jeden Tag eine kleine Tiefschneefahrt machen mit täglichen Ritualen, das heißt Yoga, Meditation, Laufen gehen, alle möglichen Formen. Also regelmäßig was über den Körper machen, damit man sich wohl in seiner Haut fühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die dritte Säule ist tatsächlich, die ist ein bisschen unterschätzt aus meiner Sicht, ist die Seele. Chinesische Medizin ist eine ganz einfache Bauernmedizin und die Chinesen haben sehr schöne Erklärungsmodelle, wie sie Erkrankungen übersetzen. Bei den Chinesen ist eine Depression zum Beispiel eine Herzerkrankung. Man nimmt sich was zu Herzen. Den Spruch kennt man. Herzgesunde sind sehr kreative Menschen. Umgekehrt kannst du über Kreativität dein Herz gesund lassen. Verliebte schreiben Gedichte. Für mich ist kreatives Arbeiten ähnlich oder fast genauso wichtig wie Psychotherapie. Wenn du regelmäßig was mit Leidenschaft machst, wenn du fähig bist, dein Hirn auszumachen, mal abzuschalten, und wenn du Musik machst, musst du dein Hirn ausschalten. Du bist mit Leidenschaft, mit dem Herzen dabei oder Kunst, dann gesundet dein Herz, auch wenn es komisch klingt. Und du bist ein Stück resilienter, ein Stück glücklicher. Und das ist das Drei-Säulen-Modell. Also manchmal sage ich meinen Patienten, meinen Neuen, auch Spaß, such den Therapeuten, mach Yoga und fang an, Klavier zu spielen. Aber ich meine es völlig ernst. Ich könnte wahrscheinlich meine Praxis zusperren, wenn es die Leute machen würden.
Ich weiß, mir hast du es auch schon oft geraten. Wobei das Yoga, das hat funktioniert. Und auf den Berg zu gehen, habe ich jetzt auch seit letztem Jahr brav entdeckt und wieder angefangen zu reiten. Also all die Dinge, nach vielen Jahren habe ich sie dann auch beherzigt. Aber du bist in der Tat ein großer Yoga-Befürworter, das ist ja auch nicht immer so. Und wie rätst du deinen Patienten und Patientinnen dann irgendwie da einen Zugang zu finden, wenn sie überhaupt nicht offen sind? Weil gerade Männer, glaube ich, sind nicht so erfreut über die Idee, Yoga zu machen. Oder vielleicht ist es jetzt auch eher ein Klischee.
Nee, stimmt schon. Also auf meinem Praxisschild steht auch eigentlich, dass ich Hausarzt bin. Da steht auch nichts von Psychosomatik. Also ich behaupte manchmal, der Wolf im Schafspelz zu sein. Ich hole meine Patienten sehr vorsichtig ab, wenn ich denke, die sind körperlich gesund und da liegt was Psychosomatisches vor. Wenn ich das an mein Klingelschild schreiben würde, würde wahrscheinlich vor allem kein Mann meine Praxis betreten. Aber ich erkläre das sehr anschaulich, vielleicht auch in den drei Säulen. Die Menschen fühlen sich gesehen, und um zu erklären, was man dagegen tun kann, es geht ja nicht nur darum, dass man erkannt hat, wo das Problem liegt, sondern was kann man jetzt tun, wie kann man die Resilienz steigern. dazu hole ich mir die Ideen aus der chinesischen Medizin. Wie gesagt, die chinesische Medizin ist eine ganz einfache Bauernmedizin und das Schöne daran ist, dass die Chinesen Erkrankungen in Energien übersetzen. Das ist ganz banal und manche Sprüche kennt man. Die Chinesen behaupten, du wirst mit bestimmter Lebensenergie geboren, diese Lebensenergie wird in der Niere gespeichert. Wie wir auch im Westen sagen, es geht ja was in den Nieren. Wenn deine Eltern sterben, wenn du pleite gehst, wenn du in Scheidung lebst, es geht dann an die Nieren, die Lebensenergie sinkt. Die Chinesen überzeichnen solche Menschen als, du drehst dich ängstlich um, weil das Schicksal dir das Kreuz bricht. Das sind die jungen Unternehmensberater, gerade Vater geworden mit Hexenschüssen. Hexenschüsse haben aus meiner Sicht nicht die 80-, 90-jährigen Damen mit unzähligen Bandscheibenvorfall im Kernspinn. Die sind meistens entspannt, die haben keinen Kreuzschmerz, sondern es sind eben die jungen Kerle, denen das Schicksal das Kreuz bricht. Oder pfeifender Tinnitus. Wir haben keine Ahnung in der Schulmedizin, was ein Tinnitus ist. Die Chinesen sagen, du hörst nicht auf deine innere Stimme. Das ist ein Nieren, also ein Lebensenergie-Schwächezustand. Was kann man jetzt dagegen tun? Die Lunge, die Atmung. Wie im Westen, wir atmen, damit wir nicht ersticken. Die Chinesen und die Yogis wissen aber auch um die Wirkung der Atmung. Die Lunge hat auch was mit einer Emotion zu tun. Ähnlich wie die Niere mit Angst, ist die Lunge mit der Emotion Trauer zusammen. Ich erinnere mich, ich habe eine junge Patientin, 20, blond, blauäugig, scheint alles perfekt zu sein. Die kommt zum zweiten Mal mit einer Lungenentzündung. Da bohre ich ein bisschen nach, weil ich es komisch finde. Und dann hat sie mir berichtet, dass sie ein Jahr von ihrem Freund missbraucht und verprügelt wurde. Hat nie drüber gesprochen. Es klingt absurd. Ich schicke die ins Yoga zum Atmen. Ich hebe das Lungen-Qi mit Akupunktur. Die braucht sicher noch einen Traumatherapeuten. Aber das Witzige ist, die Lungenerkrankung kommt ihm wieder. Die Lunge reagiert, das kennt man auch, die stockte Atem. Oder wenn meine Mitteltochter Mathe-Schulaufgaben hat, die atmet nicht mehr. Da muss man die Hand auflegen, sagen, atme mal tief durch. Man kennt den Spruch. Die Atmung kann eben Probleme machen, wenn man gestresst ist oder ein bestimmtes Problem hat. Aber du kannst auch lernen, diesen Wahnsinn wegzuatmen. Und Yoga ist nur Atmung. Die Patienten, die Männer, die zu mir reinkommen, die Unternehmensberater, die denken nicht, dass sie jetzt Yoga machen werden. Das Witzige ist, dass wahnsinnig viele Leistungssportler und auch gerade Fußballer Yoga machen. Sie dürfen es nicht mehr sagen, sonst werden sie in die Ecke gestellt. Aber wenn du 20 bist und dir schauen ein paar Millionen Leute auf die Füße, kann man schon mal in Panik geraten. Und die lernen, diesen Wahnsinn wegzuatmen. Es gibt Studien an der Charité bei depressiven Leuten. Die einen werden in Yoga geschickt, die anderen nehmen Antidepressiva. Und das Outcome ist identisch. Yoga ist so eine Form, dass du lernst, dich zu stabilisieren und diesen Stress und diesen Wahnsinn wegzuatmen. Man muss auch nicht in Yoga gehen, man kann auch Fenster putzen, dabei atmen oder Atemmeditation machen. Ich gehe selbst zum Kraulen, zum Schwimmen. Das Kraulen, wenn man 3- oder 5-Zug schwimmt, dann ist es im Grunde eine Yoga-Atmung unter Wasser und damit versuche ich, meinen Stress wegzuatmen. Wie es dann noch weitergeht, wie ich meine Patienten meistens abhole, es gibt noch andere Organsysteme, die ich eben ganz praktisch finde. Es gibt ein Milz-Magen-System, wie der Name schon sagt, Magen über die Ernährung. Milz-Magen-System ist so die Tankstelle, wie viel Energie du hast, ob du morgens aus dem Bett aussteigst und sagst, ja, wo ist mein Tag und ich habe Energie oder müde bist und Verstopfung hast oder Durchfall oder Magen-Darm-Probleme. Es wird, wie der Name schon sagt, eben durch die Ernährung bestimmt. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn man sich komplett falsch ernährt, dann ist man müde, das kennt man. Was aber noch viel wichtiger ist aus meiner Sicht, Milz-Magen liebt Rituale. Mein Lieblingsspruch ist, der Körper ist ein Spießer und je mehr Rituale, je spießiger du körperlich, nicht geistig, körperlich lebst, desto mehr Energie hast du. Und ich habe das Gefühl, dass 20% meiner Patienten einfach kein Rhythmen haben und keine Rituale und allein deswegen in meine Praxis kommen.
Du hast auch ein Buch darüber geschrieben und das Buch heißt Dein Körper ist ein Spießer, wie du gerade schon erwähnt hast. Was meinst du genau damit? Das hast du ja so ein bisschen erklärt, aber was ist die Kernaussage?
Es geht im Grunde um psychosomatische Medizin, die die Chinesen eben ganz einfach erklären, mit ganz leichten Erklärungsmodellen. Und man sollte bei ein paar Sachen auf sich achten, resilient sein, auf seine Energien achten. Und wenn man Beschwerden hat, versuchen zu analysieren, woher es kommen könnte, regelmäßig was für sich tun. Und vor allem diese Regelmäßigkeit in unserer Zeit wird, glaube ich, total unterschätzt. Also Zeitgeist ist aus meiner Sicht Feuer löschen, flexibel sein, offen zu sein, sich ja nicht festlegen, vielleicht auch kein Commitment in eine Beziehung einzugehen, übers Wochenende noch irgendwie nach Dubai oder nach Barcelona zu fliegen. Und meine Hauptmessage ist, dass dein Körper einfach wirklich ein Spießer ist und manchmal ist es spannender für den Körper oder erholsamer, 2 Wochen in den Bayerischen Wald zu fahren, als auf den Malediven zu fliegen und Rituale einzuüben, auf seinen Körper zu hören. Dein Körper ist ein Spießer.
Du machst das ja auf eine ganz besondere Art, weil du auch selber aus deinem Leben erzählst. Also du bist ja nicht jemand, der einem gegenüber sitzt und man hat das Gefühl, bei dir ist alles immer einfach und du bist jetzt der Arzt und analysierst mich, sondern erzählst ja immer entweder aus aktuellen Lebenssituationen oder aus Dingen, die in deinem Leben auch nicht immer nur wunderbar gelaufen sind. Und damit schaffst du natürlich auch eine unheimliche Nähe zu dem Patienten oder der Patientin. Das finde ich ist schon eine sehr große Gabe.
Danke, freut mich. Tatsächlich ist es so, also ich versuche nicht von der Kanzel irgendwas zu predigen oder mich drüber zu stellen. Ich erzähle den Patienten auch oft meine eigene Geschichte, die ich auch als Intro hier erzählt habe, um den Patienten zu vermitteln, dass ich selbst mal Patient war. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ganz gut, der Demut zu begegnen. Wie ist es, wenn du ängstlich bist, weil du weißt, du funktionierst nicht und du suchst Hilfe? Und da sollte man als Arzt auch nicht abheben. Man kann jederzeit wieder auf der anderen Seite sein und das vereint einen mit dem Patienten, finde ich.
Du schreibst in deinem Buch, dass du den Leuten oder den Patienten und Patientinnen oft ansiehst, was ihnen fehlt. Kannst du mir 2, 3 Beispiele nennen?
Das stimmt tatsächlich, es ist sehr lustig. Manchmal muss ich die Patienten auch gar nicht sehen. Ich höre schon, wie die ins Wartezimmer reingehen. Ein ganz kräftiger Absatz, Staccato-Schritte. Und es gibt noch ein letztes Organ bei den Chinesen, das ist ganz wichtig, ist die Leber. Hat nichts mit der Alkoholleber zu tun, sondern Leber ist dazu da, die Energie harmonisch fließen zu lassen, wie die Chinesen sagen. Wir sagen im Westen, dir läuft eine Lause über die Leber. Das ist das Pendant. Wenn du total unter Druck bist, das sind dann die Leute, die unter Nackenbeschwerden leiden, Migräne haben, Sodbrennen, Schlafstörungen, denen läuft eine dicke Lause über die Leber. Und die gehen so ins Wartezimmer. Eigentlich muss ich gar nicht mehr mit denen reden. Das mache ich natürlich, weil die wollen ja ernst genommen werden. Aber im Grunde weiß ich ganz genau, was ich mit denen zu tun habe. Die würde ich auch zur Akupunktur überreden. Es funktioniert auch bei den Leuten, die Migräne haben. Zu 90% kommen die nach 2, 3 Tagen und sagen, was war das denn? Ich habe zum ersten Mal durchgeschlafen oder die Migräne ist verschwunden. Das hört man, wie gesagt, schon am Schritt. Das andere, was mir kürzlich passiert ist, was ich auch sehr lustig finde, ist zu dieser Milz-Magenschwäche. Diese Milz-Magenschwächlinge, die haben keinen Rhythmus, die neigen zum Perfektionismus. Die brauchen es ganz ordentlich. Mein Schreibtisch sieht wie ein Chaos aus. Da hat sich ein neuer Patient hingesetzt, ein ganz adretter junger Mann. Und dann hat er seine Jacke über den Stuhl gehängt. Dann fiel ein Ärmel ein bisschen ungerade runter. Seine Tasche war nicht mehr gerade in den Stuhl gelehnt. Die hat er wieder gerichtet. Ich wusste ganz genau, ohne erstes Wort, ich habe es ja mit einer schweren Milz-Magenschwäche zu tun. Und so war es dann auch. Nach einer Stunde Erstanamnese haben wir dann darüber gesprochen, dass er wirklich total unter seinem Perfektionismus leidet. Vor allem seine Frau, die sich von ihm schon fast trennen möchte deswegen. Und mit dem habe ich auch erarbeitet, dass er Rituale beginnen muss auszuüben und dass er damit wahrscheinlich eher so ein bisschen in die Mitte kommt.
Und das ist auch was für die Akupunktur, nicht? Damit kannst du relativ viel erreichen.
Ja, genau.
Markus, es war sehr, sehr spannend. Ich danke dir sehr für die Einblicke. Ich hoffe auf bald wieder und danke für deine Zeit.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.